und tschüss. So sagt man oft, wenn man sich verabschiedet. Eine etwas vornehmere Art ist, Adieu zu sagen. Man kann auch sagen, veraltete Art. Beides aber hat einen zutiefst christlichen Ursprung. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, und tschüss. Ich lese uns mal diese kleine Szene, wo Gott zu Abraham Adieu sagt. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus diesem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden und ich werde dir viel Gutes tun. Dein Name wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Wenn man zu einem 75-Jährigen und tschüss sagt, dann klingt das schon ein bisschen makaber. Tschüss heißt aber nichts anderes als eine französische Verballhornung von adieus, mit Gott. Oder wie man es auch manchmal lateinisch sagt, adieu bzw. ad deus, mit Gott. Geh mit Gott. So kann man den Predigttext des heutigen Tages einmal schreiben. Gott sagt drei Dinge zu Abraham. Das erste ist, was er sagt, ist, geh weg. Und er sagt das nicht so einfach wie, ich habe da eine Idee, lass uns mal gemeinsam losziehen, sondern er sagt es so, ich bin jetzt kein Hebräer, aber in der hebräischen Sprache bedeutet das, geh zielgerichtet, nach vorne, ohne zurückzuschauen. Hab keine Skrupel in dem, wo du losgehst. Geh weg. Geh ohne zurückzublicken, geh ohne Reue, geh für dich und lass das Alte hinter dir. Das ist ein sehr radikales Gehen. Und das sagt er zu einem 75-jährigen Mann. Geh ohne zurückzublicken. Abraham wird mit diesem Auftrag zu einem der großen Figuren des Alten Testaments. Er wird sozusagen zum Urvater des Volkes Israel. Das Verrückte bei der ganzen Geschichte ist, dass er ein Nomade ist und eigentlich sowieso immer unterwegs ist. Einem Nomaden muss man nicht sagen, geh, sondern er ist sozusagen sein Leben lang unterwegs, in Zelten, mit Herden, aber seine letzten großen Reisen waren schon ein paar Jahre her. Man hatte sich eingerichtet, die Familie war gewachsen, die Herde war gewachsen und man genoss den Wohlstand. Was jetzt passiert, das entbehrt jeglichen Wohlstandes. Er sagt nämlich, also Gott sagt, geh, aber sagt nicht wohin. Er sagt nur, geh. Und als Abraham diese Worte hört und auf Gott vertraut und geht, folgen Weisungen Gottes in homöopathischen Dosen. Immer mal wieder ein kleines bisschen. Aber was dahinter steckt, ist eine große Verheißung. Zunächst aber bricht Abraham auf. Und ich möchte jetzt warnen, dass wir zu schnell den Schluss ziehen und sagen, jawohl, die, die aufbrechen, das sind die, die im Namen Gottes unterwegs sind. Das ist leider weit entfernt. Wir leben in einer Zeit, in der die Mobilität einen sehr hohen Stellenwert hat, wo Menschen sehr viel unterwegs sind, sehr mobil sind. Aber, so wie ich es auch aus einigen Biografien her kenne, selten spielt der Ruf Gottes bei dieser Wanderung und bei diesen Aufbrüchen eine Rolle. Nicht alles, was Aufbruch ist, nicht alles, was Bewegung ist, ist gleich eine Wegweisung Gottes. Manche Bewegung ist Flucht, manche Bewegung ist Gier, manche Bewegung ist Verzweiflung. Also weggehen ist nicht per se besser, sondern der kleine Unterschied zu Abraham und manchem Zeitgenossen besteht darin, dass er auf Gott gehört hat und dass er das, was er gehört hat, auch gemacht hat. Und dann sagt Gott und tschüss. Die Geschichte geht aber weiter, denn Gott lässt Abraham nicht einfach so gehen. Er gibt ihm etwas mit, er stattet ihn quasi aus, wie ein guter Wanderer einen Rucksack braucht und Proviant und auch einen guten Schuh oder eine gute Regenhülle. So bekommt Abraham die Gewissheit, eine Verheißung. Und das ist schon auch etwas anderes, als wenn man einfach so losgeht und sagt, das wird schon werden. Ich habe Vertrauen in Gott. Auch solche Sätze gibt es ja unter uns. Ich habe sie selber auch gesagt. Manchen unbekannten Weg bin ich gegangen und habe Vertrauen gehabt auf Gott. Aber Abraham hat nicht nur dieses Vertrauen, sondern er hat diese Verheißung dazu. Und ich lese uns das noch einmal, was ihm da verheißen wird. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Abraham hat keine Kinder übrigens mit 75. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Das ist stark. Das sind kräftige Worte. Und ich will nicht angeben, aber ich habe mal so eine allerdings menschliche Verheißung gehört als junger Mann. Ich war 34, da sagte eine alte Dame, eine Grande Dame eigentlich, Gott hat mit euch, hat er zu mir und meiner Frau gesagt, etwas Besonderes vor. Und das ist schon komisch, wenn man das so als junger Mensch, der so voller Tatendrang ist und wo man denkt, jawohl, irgendwie kann man die Welt erobern und will das auch gerne. Und dann sagt so eine alte, weise Dame, Gott hat mit euch etwas Besonderes vor. Das kann man überhaupt nicht einordnen. Aber dieser Satz schwingt sozusagen permanent jetzt schon über 20 Jahre in meinem Leben mit. Und ich weiß nicht, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist oder ob das schon vorbei ist. Also ob das alles schon geschehen ist, was sie vielleicht da auch gesehen hat. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn Menschen auf Gott hören und auch für andere Menschen solche Verheißungen aussprechen dürfen. Ich mache mal noch einen kleinen Ausflug, weil es nicht zu unserem Predigttext gehört, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt. Der Abraham geht ja nicht alleine. Er nimmt ja seine Familie mit und auch seinen Neffen Lot. Und Lot bekommt diese göttliche Weisung nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, soll denn Gott jetzt jeden Einzelnen ansprechen von dem ganzen Stamm, der da mit Abraham damals losgezogen ist? Ich weiß es nicht. Aber Lot geht nur mit. Er wird sozusagen zu einem beiläufigen Mitläufer. Das ist nichts Schlimmes, denn Lot ist ein sehr segensreicher Mann gewesen, auch in der Geschichte des Volkes Israels. Aber ihm fehlen diese Glaubenszusammenhänge. Er kannte dieses Urwort von Gott an Abraham nicht. Und trotzdem hat er dieses Vertrauen. Und das finde ich auch für eine Gemeinde wichtig, dass es Menschen gibt, die eine bestimmte Berufung haben, eine bestimmte Verheißung, vielleicht auch eine Sicht, eine Vision, und dass sie vielleicht in einem Hören auf Gott nochmal Dinge sehen und erleben, die andere nicht erleben, und trotzdem wir gemeinsam unterwegs sind. Es muss also nicht immer das Rampenlicht sein, in dem man steht, sondern es ist die Gewissheit, dass Gott uns führt. Bei diesem Führen, da ist noch einmal das Thema Vertrauen wichtig. Denn Gottes Wort hören, das haben wir schon oft. Und Mark Twain hat einmal diesen schönen Satz geprägt, er sagt, mir machen nicht die Stellen der Bibel Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Weil das ja dieses alte Übel ist, der längste Weg der Welt ist der Weg vom Kopf ins Herz. Und bei Abraham geht dieses Wort direkt über das Herz in die Beine und er bricht auf. Es ist also nochmal unsere Frage auch, wie können wir Gottes Wort, was wir hören, Gottes Verheißung, die wir empfangen, Gottes Willen, den wir kennen, umsetzen und in die Nachfolge gehen. Auf jeden Fall, für beides gilt und tschüss. Und noch ein dritter Gedanke, denn Abraham wird auch noch ein Sicherheitspaket, eine Reisekostenrücktrittsversicherung mitgegeben. Du musst nicht umkehren, es wird dir nichts passieren, du wirst sicher ankommen. Wer dir Gutes wünscht, so sagt Gott zu Abraham, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Liebe Gemeinde, fluchen, das ist unsittlich. Und Sie kennen das? Ich bin es im Herzen immer noch, aber ich bin gelernter Maurer. Und auf dem Bau, da passiert es öfters mal, dass sich einer irgendwo einen Stein auf den Zeh schmiss oder mit dem Hammer auf den Finger geklopft hat. Und was da geflucht worden ist, Gott verdamm ich. Und dann habe ich immer gesagt, ach, das wird er, glaube ich, nicht machen. Also dieses Fluchen kennen Sie. Wenn einem mal so richtig die Galle überläuft und der Kragen platzt, dann sagt man auch schon manchmal Dinge, die unanständig sind. Aber hier geht es um viel, viel mehr. Der Fluch ist sozusagen das Gegenteil vom Segen. Der Fluch ist wie ein Bann, wie eine Glocke. Wenn der auf einem Menschen lastet, dann kann der sich nicht mehr bewegen. Also körperlich schon, aber geistlich nicht mehr. Und ein Fluch ist etwas Furchtbares, wenn es auf einem Menschen lastet. Nun ist aber im Zeitalter, sagen wir mal heute, wo wir eigentlich eher lieb miteinander umgehen und nett und die Friedensethik auch sehr hoch steht und wir auch bei Jesus gelernt haben, wie man friedlich miteinander umgeht, ist das Fluchen eigentlich nicht mehr üblich. Aber das Schöne ist, wir wissen es trotzdem, und ich lese es so, dass es nicht an uns ist, zu fluchen. Denn wir sollen nicht jemanden verfluchen, der uns einen Stein auf den Fuß geschmissen hat oder der uns die Tür vor der Nase zugeschlagen hat oder uns keinen Kredit gewährt, sondern es heißt, wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und wir wissen zu gut, und da dürfen wir gerne auch mal über unseren eigenen Horizont hinausschauen, wie viele Menschen darunter leiden, wie viele Christen darunter leiden, dass Menschen ihnen Böses wünschen. Und da kann man sicher auch die politischen Entwicklungen in Deutschland betrachten, da kann man vielleicht auch manche antichristliche Initiative in Deutschland betrachten. Aber wenn man es weltweit betrachtet, wissen wir, dass der christliche Glaube und die Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen, die meistverfolgtesten Menschen sind. Und es ist eine Riesenmenge, ich habe jetzt keine Zahlen für Sie hier aufbereitet, aber es ist erschreckend, wenn wir da einmal hineinschauen, wie viele Menschen unter dem Fluch leben müssen von anderen, weil andere ihnen Böses wollen. Und solch ein Wort, wie wir das bei Abraham lesen, das ist für diese Menschen geschrieben, aber vielleicht auch für unsere Herzen. Es ist nicht an uns zu fluchen, sondern es ist Gottes Entscheidung, diese Menschen zu verfluchen. Was dahinter steckt, ist für mich der tröstende Gedanke, die Rache und die Vergeltung liegt nicht bei uns, sondern es ist in Gottes Hand. Und seine Entscheidungen, die gehen noch 10-mal weiter als unser Verstehen. Es wird also gerecht mit Ä und mit E. Gott ruft dich. Bist du bereit? Gott segne dich. Empfängst du ihn, diesen Segen? Gott schützt dich. Fühlst du dich geborgen? Bist du bereit für die Reise? Eine kleine Geschichte zum Schluss. Ein adliger Herr bittet seinen Diener, das Pferd zu satteln. Der Diener stellt die üblichen Fragen, was der Herr vorhat, welche Ausstattung das Pferd hat, wie umfangreich das Proviant oder die Bewaffnung sein soll. Der Herr antwortet nicht und sagt, die Reise ist weit. Geht am Diener vorbei und sattelt sein Pferd selbst, schwingt sich auf, der Diener öffnet das Tor und sagt, Herr, ihr habt doch keinen Proviant. Meine Reise, so antwortet der Herr, ist so lang, dass ich verhungern muss, wenn ich unterwegs nichts bekomme. Der Reiter vertraut. Abraham vertraut. Seine Reise ist so lang, dass er verhungern muss, wenn er nicht unterwegs etwas bekommt. Die Kraft, die ihm unterwegs immer wieder helfen wird, ist die Kraft, die von Gott ausgeht. Bist du bereit, Gottes Ruf zu hören? Bist du bereit? Er ruft dich. Bist du bereit, seinen Segen zu empfangen? Er segnet dich. Bist du bereit, seinen Schutz in Anspruch zu nehmen? In seine Arme zu gehen und unter seinem Mantel, unter seinem Schirm durchs Leben zu schreiten? Bist du bereit? Dann tschüss.